Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Gäste. Ich möchte euch bitten, mit mir die Bibel aufzuschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 13. Ich möchte uns diesen Text lesen. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich möchte beten. Wir stehen dazu auf. Vater, wir wollen dich preisen, verherrlichen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen dir Danke sagen und wirklich mit würdigen Herzen heute daran denken, was du für uns durch deinen Sohn Jesus Christus Großartiges getan hast. Ich danke dir für dieses gewaltige Zeugnis deiner Rettung und der das Geschenk des ewigen Lebens. Ich danke dir für das Erlösungswerk durch deinen Sohn. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der das glauben darf und glauben kann. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du die Predigt segnest, dass du das Wort segnest, dass du das Hören segnest. Herr, dass wir in diese Wahrheit tief hineinschauen dürfen und dass auch diese Wahrheit in unserem Herzen bestätigt wird und groß gemacht wird. Herr, dass wir ausgerichtet werden auf dich, dass wir auch diesen Tag wirklich würdig begehen und dir in allem die Ehre geben. Und deinen Segen will ich bitten, in deinem Namen. Amen. Ich bin auf diesen Text gestoßen und, wenn ich nicht sage, drüber gestolpert beim Lesen in der Vorbereitung auf die Reihe im Petrusbrief, eine Bibelstunde. In diesem Zusammenhang habe ich als Paralleltext im 1. Johannesbrief gelesen, bin darüber mehr oder weniger gestolpert, vor allem über die Aussage, dies ist der gekommen ist durch Wasser und Blut. Und das Wasser und das Blut, nicht nur das Wasser, sondern auch das Blut, geben Zeugnis von ihm. Und diese drei, Geist, Wasser und Blut, sind eins. Und so beim ersten flüchtigen Lesen, ja, bin ich fast drüber gestolpert. Was ist das für eine interessante Formulierung? Und was sagt Johannes? Um was geht es eigentlich in diesem Text? Und ich habe mich mit dem beschäftigt, habe mir in dieser Woche Zeit dafür genommen, mit diesem Text zu arbeiten, darüber nachzudenken. Und ich denke, es ist ein guter Text, der uns heute auf das auch ausrichtet, was wir heute feiern, was wir heute bedenken, an was wir uns heute erinnern, an den Leidensweg, an die Menschwerdung Jesu, an seinen Leidensweg und an seine Auferstehung. Was ist das große Thema, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Aussage hört, wenn ihr diese Verse hört, was es mit euch macht, ob das für euch klar ist und verständlich ist, was Johannes da sagt. Ich möchte uns ein bisschen damit hineinnehmen. Das große Thema oder das eigentlich, um was es hier in diesem Abschnitt geht, das Wort, das sich am meisten wiederholt, ist Zeugnis. Und gerade beim Lesen bin ich auch gestolpert, dass ich gemerkt habe, ich habe ein Zeugnis hier nicht unterstrichen. Es sind, glaube ich, so 8, 9 Mal wird das Wort bezeugt oder Zeugnis in unserem Abschnitt wiederholt. Also das ganz, ganz große Thema in diesem Abschnitt ist das Zeugnis. Das Zeugnis von wem? Das ist das Zeugnis des Vaters vom Sohn. Gott selbst gibt Zeugnis von dem Sohn und bezeugt, er ist mein Sohn. Und an diesem Zeugnis oder an der Annahme dieses Zeugnis, am Glauben dieses Zeugnis, hängt dein und mein ewiges Leben ab. Ob du dem Vater glaubst, was er über den Sohn sagt, hängt dein und mein ewiges Leben ab. Hängt dein und mein ewiges Schicksal ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, was für ein Zeugnis er ablegt und wie er dieses Zeugnis ablegt und was der Inhalt dieses Zeugnisses ist. An dem, ob wir dem Vater glauben und diesem Zeugnis glauben, da entscheidet sich, ob wir wirklich Kinder Gottes sind oder nicht. Das Zeugnis über Jesu Christi, und ich will es so formulieren oder spitz nochmal auf die Spitze zutreiben, in dem Verständnis, wer Jesus Christus ist und in dem Verständnis, was der Vater über den Sohn gesagt hat, hängt davon ab, ob wir wirklich Kinder Gottes sind. Das heißt, deine und meine Christologie, deine und meine Lehre über Jesus Christus ist entscheidend für das ewige Leben. Fast jede Religion dieser Welt hat Jesus in irgendeiner Form in ihr religiöses System integriert. In irgendeiner Weise taucht Jesus überall auf. Und manche beanspruchen sogar und reden davon, dass er auch der Erlöser ist. Aber wenn man ganz genau anschaut, dann ist ihr Zeugnis nicht wahr. Wenn man genau anschaut, was sie über Jesus Christus lehren, über das Zeugnis, es ist nicht das Gleiche, was der Vater über den Sohn sagt. Und obwohl Jesus präsent ist, obwohl man seinen Namen nennt und seinen Namen vielleicht sogar bekennt, sogar über ihn lehrt und wie auch immer, ist die Gefahr oder das Tragische dabei, dann man hat trotzdem kein ewiges Leben, weil man das Zeugnis vom Vater nicht annimmt. Ich bin mir sicher, ihr kennt, ich bin denen mehrmals begegnet, eine Gruppierung, ich würde sagen eine Sekte, die den Namen sogar nennt, dass die Zeugen Gottes sind. Sie beanspruchen, dass sie die wahren Zeugen Jehovas sind. Und sie sagen, dass sie dieses Zeugnis von Gott ablegen. Das heißt, sie sagen, was Gott für ein Zeugnis abgelegt hat und was wir zu glauben haben oder nicht. Und wie gegensätzlich ihr Zeugnis ist zu dem, was der Vater abgelegt hat. Sie behaupten, die Zeugen des Vaters zu sein. Gut, für sie existiert der Vater nicht, weil sie nicht an die Dreieinigkeit Gottes glauben. Sie glauben an den einen Jehova. Der Sohn ist eben nicht Gottes Sohn. Der Sohn ist nicht der Messias in dieser Weise. Der Sohn ist auf der Stufe von dem Erzengel Michael. Was haben Sie für ein Zeugnis? Ist das Zeugnis übereinstimmend mit dem Zeugnis des Vaters? In dem Maße, wie wir Verständnis haben, was der Vater für ein Zeugnis über den Messias, über seinen Sohn abgelegt hat und ob wir ihm glauben, hängt dein und mein ewiges Leben ab. Johannes bringt das sogar noch auf den Punkt und macht es noch intensiver. Er sagt sogar, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Also wer nicht glaubt, was Gott über den Sohn Gottes, über Jesus Christus sagt, der erklärt Gott selbst zum Lügner. Also es ist wichtig, dass wir Klarheit darüber haben, was hat der Vater für ein Zeugnis abgelegt. Und auch um diese Aussage von Wasser und Blut und dem Geist und diese drei Zeugen ist es wichtig, dass wir das in diesem Kontext auslegen oder verstehen. Es geht um ein Zeugnis, das abgelegt wird. Das Prinzip, das Gott für ein Zeugnis aufgesetzt hat, er hat gesagt, auf zwei oder drei Zeugen soll jede Sache bestätigt werden. Die Glaubwürdigkeit einer Sache wird auf zwei oder drei Zeugen bestätigt. Das verankert er im Gesetz, 5. Mose 19, Vers 18, das schlagen wir jetzt nicht auf, aber das verankert er im Gesetz, sagt, jede Sache, jede Rechtssache soll auf zwei oder drei Zeugen bestätigt werden. Das ist ein Grundsatz, ein Grundprinzip. Dieses Grundprinzip, das wiederholt sich und das finden wir im Neuen Testament ebenfalls, als in Matthäus 18, als Jesus darüber spricht, einen von der Sünde zu überführen. Sagt, wenn jemand sündigt, geh du zu ihm hin, du allein. Wenn er nicht auf dich hört, hole zwei oder drei dazu, damit auf zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt wird. Da wiederholt sich, das Prinzip wiederholt sich. Das heißt, um etwas zu bestätigen, die Wahrheit zu bestätigen, hol zwei oder drei, die als Zeugen auftreten. Und dann sagt er, wo diese zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Und er sagt nicht, er redet nicht von einer Gebetsveranstaltung, sondern er redet davon, wo diese zwei oder drei Zeugen übereinstimmig geworden sind, einig geworden sind über eine konkrete Sache, sagt Gott, da stehe ich dahinter. Das ist die Art und Weise, wie wir eine Wahrheit herausfinden und wie wir eine Wahrheit bestätigen. Paulus, als er sich mit den Korinthern auseinandersetzt, diesen Text lese ich vielleicht, 2. Korinther Kapitel 13, Vers 1. Das war auch die Art und Weise, wie Paulus seinen Dienst getan hat. 2. Korinther 13, Vers 1, das ist am Ende von seinem Brief an die Korinther. Er schreibt, zum dritten Mal komme ich zu euch, durch 2 oder 3 Zeugenmund wird jede Sache festgestellt werden. So, es sind viele Dinge, die in Korinth geschehen sind, die der Ermahnung, Korrektur und auch vielleicht sogar des Gemeindeausschlusses bedürfen. Und Paulus warnt sie, sagt, ich komme und wir werden diese Dinge alle anschauen, wir werden diese Dinge besprechen. Und auf 2 oder 3 Zeugen werden wir feststellen, ob es wahr ist oder nicht. Und dann hat das Konsequenzen. So, es ist ein Grundprinzip, das Gott aufgestellt hat. Auf 2 oder 3 Zeugen wird jede Sache als wahr oder unwahr dargestellt. Was ist der Inhalt dieses Zeugnisses? Was für ein Zeugnis hat der Vater abgelegt? Johannes schreibt und sagt, dieses Zeugnis, das der Vater abgelegt hat, ist von seinem Sohn. Und Jesus Christus hat sich selbst auf diese 2 oder 3 Zeugenschaft berufen und gesagt, der Vater ist es, der von mir zeugt. Glaubt an mich, denn der Vater hat Zeugnis von mir abgelegt und beruft sich auf dieses Prinzip 2 oder 3 Zeugen. Ich möchte euch das kurz zeigen. Geht mal mit mir in den Johannesbrief. Der gleiche Autor, ein anderer Brief. Johannesbrief, Kapitel 5. Johannesbrief, Kapitel 5. Ich lese ab Vers 30. Oder ab Vers 31, das sparen wir. Jesus sagt, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass sein Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesagt, und er hat die Wahrheit, der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich euch, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollende, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Jesus spricht darüber und sagt, indem er auffordert, an ihn zu glauben, sagt er, der Vater gibt Zeugnis von mir, das Zeugnis von Menschen, das ist nicht mal das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ob der Vater, von dem ich behaupte, dass er mein Vater ist und ich sein Sohn bin, er gibt Zeugnis von mir, dass ich es bin. Wie gibt der Vater das Zeugnis? Indem ich das alles tue, was er mir gegeben hat, all die Werke, die ich vollenden soll. In den Werken, die Jesus tut, ist das Zeugnis vom Vater, dass er wirklich der Sohn ist. Ich werde es gleich erklären, noch mal ein bisschen genauer, was damit gemeint ist. In Johannes 8, ein paar Kapitel weiter, in Johannes 8, ab Vers 13, heißt es, da sprachen die Pharisäer zu ihm, du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet mich nach dem Fleisch, ich richte niemand. Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin es, der von mir selbst zeugt und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir. Also Jesus hat immer wieder sich darauf berufen, auf dieses Zeugnis. Und sogar er zieht das Gesetz heran und sagt, auf 2 oder 3 Zeugen, ich gebe Zeugnis und mein Vater gibt Zeugnis, um zu zeigen, dass das wahr ist. Was ist also der Inhalt dieses Zeugnisses? Geht mir mit mir zurück in den ersten Johannesbrief. Um was geht's? Was für ein Zeugnis hat der Vater abgelegt? Was ist Inhalt des Zeugnisses? Schaut mal in Kapitel 5, Vers 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Das ist das Erste. Das Zeugnis ist, Jesus Christus ist Oder andersrum, Jesus ist der Christus. Es geht hier den Glauben an Jesus, der der Christus ist. Was bedeutet das? Nicht einfach an Jesus Christus zu glauben, sondern Jesus, der der Christus ist. Jesus ist der Sohn der Maria. Jesus ist der Jesus von Nazareth. Das heißt, der aus Nazareth kommt. Aber aus diesem Jesus von Nazareth wird der Jesus der Christus. Christus ist eine Umschreibung von Messias, der Gesalbte, der Retter. Jeder glaubt, dass dieser Jesus, der Sohn der Maria, der Christus ist, der Gesalbte ist, der Retter ist, der ist von Gott geboren, der hat ewiges Leben. Das Zeugnis des Glaubens, was wir glauben, ist, dass dieser Jesus wirklich der Messias ist, der gekommen ist, der Kommende, der kommen soll, um die Menschheit zu retten. Wer das nicht glaubt, hat kein ewiges Leben. Das ist eigentlich sehr einfach, aber jetzt wird es spezifischer. Schaut mal Kapitel 5, nochmal Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also, der Glaube ist, oder Inhalt des Glaubens ist nicht nur, dass Jesus der Christus ist, sondern es ist der Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass dieser Jesus, der Messias, kein anderer ist als der von Gott gekommen ist, dass es der Sohn Gottes selbst ist. Und das ist nämlich hier das eigentliche Problem. Das ist eigentlich hier das Ärgernis. Warum für die Juden das ein Anstoß war, ein Stein des Anstoßes, warum das ein Ärgernis war und für die Heiden eine Torheit war. Wo liegt der Anstoß, wo liegt das Ärgernis und warum muss das Zeugnis geglaubt werden? Wie kann es sein, dass Gott Mensch wird? Wie kann es sein, dass dieser Mensch Gottes Sohn ist? Das ist für die Juden ein Ärgernis gewesen. Als Jesus gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, die wollten ihn steinigen. Warum? Weil sie sagten, er macht sich Gott gleich, nämlich er ist Gott. Und das ist bis heute ein Ärgernis, zu sagen, dass dieser Jesus von Nazareth, dass er der Sohn Gottes ist. Ein Ärgernis, dass Gott Fleisch geworden ist, dass Gott Mensch geworden ist. Das will die Welt nicht glauben. Das hasst sie, das versteht sie nicht, das mag sie nicht, das kann sie nicht einordnen. Wie kann Gott Mensch werden? Gott ist Gott, Menschen Menschen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass er der Christus ist. Und das heißt, der Gesalbte. Und damit ist verbunden sein Leiden, sein Sterben und die Erlösung der Menschheit. Wie geht das, dass Gott Mensch wird? Das ist das erste Ärgernis. Und das Zweite ist, wie geht es, dass anscheinend der Gott der Mensch wurde, dass Gott stirbt? Gott kann doch nicht sterben. Um diese zwei Dinge geht es. Um diese zwei Ärgernisse gibt es und diese zwei Dinge müssen geglaubt und verstanden werden, dass Jesus Christus ganz Gott und ganz Mensch ist und dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um für dich und für mich zu sterben und dass er wirklich starb. Diese zwei Dinge müssen geglaubt werden, dass in Jesus Christus die Fülle Gottes leibhaftig wohnte. Denn wenn Jesus von Nazareth nicht Gott ist, dann wäre er voller Sünde, wäre nicht heilig und hätte kein stellvertretendes Opfer für dich und für mich darbringen können. Da wäre nicht fehlerlos, das Opferlamm wäre nicht fehlerlos. Aber wenn er nicht ganz Mensch wäre, dann hätte dich auch für dich und für mich nicht sterben können. Da gibt es keine Erlösung, da gibt es kein stellvertretendes Opfer. Diese beiden Dinge gehören so zusammen und diese beiden Dinge sind so wichtig. Der Sohn Gottes bedeutet, Jesus ist Gott. Der Christus bedeutet es, Gott ist Mensch. Und stirbt für dich und für mich. Und um dieses Zeugnis geht es. Und ziemlich am Anfang der Gemeinde Jesu kam ihr Lehrer in die Gemeinde und haben sich daran gestoßen. Und die haben gesagt, das kann gar nicht sein, Gott wird Mensch. Das kann gar nicht sein, Gott stirbt am Kreuz. Das funktioniert nicht. Und sie haben versucht, das alles umzudeuten und anders zu erklären. Und die haben gesagt, Jesus ist ganz normaler Mensch gewesen, mit hohen moralischen Ansprüchen, war wirklich ein sehr toller Mensch, aber er war nicht Gott. Und als dann Jesus hat sich von Johannes taufen lassen, dann kam der Geist Christi auf ihn und in dem Moment wurde dieser Jesus-Mensch zu Christus. Er wurde dann Gott. aber nur für eine kurze Zeit. Denn bevor er ans Kreuz ging, verließ ihn dieser Geist. Und dann starb der Mensch Jesus am Kreuz. Der Mensch Jesus hat vorher gelebt und der Mensch Jesus ist auch vorher gestorben. Aber zwischendurch war der Geist Christi auf ihm und er war sozusagen Christus. So haben sie das versucht aufzulösen. Nur nebenbei, wenn man diese Lehre ganz genau anschaut, finden wir sie heute. Übrigens, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Lehre von den Zeugen Jehovas über Jesus. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. Er hat vorher den Menschen Jesus verlassen. Andere haben dann versucht zu sagen, der Jesus war nicht buchstäblich Mensch. Er hatte nur so einen Scheinleib gehabt. Er war nicht buchstäblich Mensch. Er hatte nur so einen Geistleib gehabt. Das hat ausgesehen wie als ein echter Leib, aber es war gar kein echter Leib. All diese Irrlehren kursieren bis heute. Und in verschiedensten Formen werden sie in die Religion und Sekten und Verführungen dieser Welt hineingebunden, um einen anderen Christus zu verkündigen, um einen anderen Christus zu lehren, um ein anderes Evangelium zu bringen. Sie reden von einem Christus, sie reden von einem Evangelium, aber sie tun etwas dazu oder die tun etwas weg. Und sie predigen einen anderen Christus, nicht den Christus, von dem Gott sein Zeugnis abgelegt hat. Von dem Gott sein Zeugnis abgelegt hat. Was für ein Zeugnis hat denn Gott abgelegt? Ich möchte euch kurz auf zwei Dinge hinweisen. Schaut mal mir 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 20. Und ihr habt die Salbung vom Heiligen und habt all das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge in der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der leugnet ist, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Der Geist des Antichristen, und der Antichrist zeigt sich woran? In erster Linie und vor allem, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Erlöser ist, dass es dein und mein Erlöser ist. Und dann sagt die Schrift und so deutlich, wer Jesus als den Christus leugnet, hat den Vater nicht. Man kann nicht sagen, ich glaube an Gott, aber glaube an Jesus Christus nicht. Man kann nicht sagen, ich glaube an Gott und an Jesus Christus, aber nicht Jesus Christus als den Erlöser. Entweder glaubt man an Christus und so hat man auch den wahren Vater, oder man glaubt an den Vater und dann hat man auch den wahren Christus. Diese beide gehören zusammen. Wenn jemand behauptet, an den Vater zu glauben oder an Gott zu glauben, aber an Jesus Christus nicht glaubt, er hat den Vater nicht. Und er ist dem Geist des Antichristen verfallen. Er ist Lügner, sagt die Schrift. In Kapitel 4 wiederholt Johannes das Gleiche. Nochmal Vers 2. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, Mensch geworden ist, ist aus Gott. Wenn ein Geist nicht bekennt, dass Jesus aus Fleisch geworden, Mensch geworden ist, der ist nicht aus Gott. Daran können wir prüfen, ob das die Lehre und ob der Heilige Geist dahinter steht oder eben nicht. Das heißt, in der Christologie, im Verständnis über Jesus Christus, entscheidet sich der wahre und der echte Glaube. Das ist so wichtig, das ist so entscheidend. Und jetzt, nach dieser Vorrede, jetzt gucken wir uns diese interessanten Aussagen an. Jetzt gehen wir in Kapitel 5 und in Vers 6. Dieser ist, der gekommen ist, durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Ich hoffe, nach dieser kurzen Einleitung merkt ihr, um was es hier geht. Dieser ist, wer ist dieser? Es ist der Sohn Gottes. Dieser ist, der gekommen ist. Warum redet er von gekommen? Dieser ist, der Fleisch geworden ist, der Mensch geworden ist. Das ist der Kommende. Als die Jünger von Johannes zu Jesus schicken und als er im Gefängnis ist, Johannes der Täufer. Und dann, was lässt er Jesus fragen? Bist du der Kommende? Bist du der, auf den wir warten? Bist du der, von Gott kommen soll? Bist du der Messias? Bist du der Christus? Das heißt, Der Begriff des Kommenden ist ein feststehender Begriff für die Fleischwerdung, für die Menschwerdung des Messias. Also dieser, der Sohn Gottes, ist, der gekommen ist. Und dann heißt es interessant, durch Wasser und Blut. Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Johannes sagt, dass Jesus gekommen ist, Mensch geworden ist, durch zwei Dinge. Und diese zwei Dinge geben Zeugnis, dass Jesus wirklich gekommen ist und wirklich Mensch ist. Und Gottes Sohn ist zugleich. Das ist das Wasser und das ist das Blut, geben Zeugnis von diesen beiden Dingen ab. Darüber gibt es viele Auslegungen. Inwieweit ist Jesus durch das Wasser und durch das Blut gekommen? Bevor wir uns das anschauen, muss ich auf eine kurze Sache hinweisen. Ich will das nicht zu arg vertiefen, weil damit es euch nicht vom Eigentlichen ablenkt. Aber da ganz viele Geschwister von uns eine Schlachterübersetzung haben, und das weiß ich, kann eine kleine Verwirrung stattfinden. Und ich habe heute sogar mehrere Bibel dabei, um euch das zu zeigen. In der Schlachterübersetzung liest man Folgendes. Wer hat eine Schlachter? Ein paar, gell? Damit ihr nicht durcheinander kommt oder euch wundert. In der Schlachterübersetzung heißt Folgendes, Kapitel 5, Vers 7. Oder ich lese ab Vers 6. Es ist, der durch das Wasser und Blut gekommen ist. Jesus Christus, nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Vers 7. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Das, was wir hier in der Schlachter finden, das ist das ist etwas mehr als in den meisten anderen Übersetzungen wir haben. Also in der Elbefelder und in den meisten Gängen, die wir heute haben, haben wir diesen Zusatz nicht, nämlich das Zeugnis im Himmel. Dieses nämlich, dass der Vater, das Wort und der Geist im Himmel Zeugnis ablegen, das Wasser, das Blut und der Geist auf der Erde Zeugnis ablegen. Ich möchte hier nicht zu tief hineingehen, aber ich will kurz erklären, dass dieser Zusatz eigentlich nicht in dem Originaltext steht und ein Einschub, ein Zusatz ist. Und bei der Schlachterübersetzung finden wir mehrmals solche Bestätigungen oder nochmal etwas wird deutlicher gemacht. Wie gesagt, ich will nicht zu tief eingehen, damit wir hier nicht vom Eigentlichen abkommen. Ich will nur kurz erklären, wie es dazu kam. Viertes Jahrhundert hat ein Kommentar in seine lateinische, also Vulgata-Bibel, an den Rand geschrieben, diesen Zusatz. Diese drei legen im Himmel Zeugnis ab. Und das war eine Bemerkung an den Rand, in der lateinischen Ausgabe des Neuen Testaments. Aus dieser Notiz hat man später dann in die Übersetzung oder beziehungsweise in die Vervielfältigung des Neuen Testaments, hat man diesen Zusatz von diesem einen Mann, der das als Bemerkung dazu geschrieben hat, man das übernommen. Als Erasmus von Rotterdam angefangen hat, nicht nach der lateinischen Skripten das Neue Testament zu übersetzen oder die Bibel zu übersetzen, sondern in die griechischen Texte gegangen ist, hat man gemerkt, dass dieser Zusatz es dort nicht gibt. Und somit sind die ersten beiden Auflagen von seinem griechischen Neuen Testament als Textus Receptus bekannt, fanden man diesen Zusatz nicht. Aber es gab halt viele, vor allem katholische Theologen, die sich darüber aufgeregt haben, weil in allen lateinischen Bibeln dieser Zusatz gab. Und Erasmus hat gesagt, wenn ihr mir einen Text findet, wo es im Griechischen das auch steht, dann werde ich es hinzufügen. Und man hat ihm einen Text gebracht, einen griechischen, aber er war ziemlich neu. Dieser Text wurde aus dem Lateinischen ins Griechische übersetzt und man hat ihm das gegeben. Und ich sage so, mit knirschenden Zähnen hat er das übernommen, aber in seinem Kommentar und Fußnote geschrieben, eigentlich ist das nicht der Text, der in den Urschriften steht. Nur so viel dazu. Und die ersten reformatorischen Texte, die auf den Textus Receptus basierten, haben das einfach übernommen. Die spätere Forschung ist diesem nicht gefolgt. Und darum finden wir in den meisten Bibeln von uns nicht diesen Hinweis. Nur ganz kurz dazu, das soll jetzt nicht zu wissenschaftlich werden hier. Um was geht es eigentlich? Hier haben wir das Zeugnis vom Vater. Und dieses Zeugnis vom Vater wird dir und mir gegeben. Dieses Zeugnis wird nicht im Himmel abgelegt in erster Linie, dieses Zeugnis wird hier auf der Erde abgelegt. Dieses Zeugnis wird auf der Erde abgelegt, damit du und ich den Glauben haben an Jesus Christus und somit das ewige Leben haben. Es ist dir und für mich gegeben. Und nach dem göttlichen Prinzip, auf zwei oder drei Zeugen soll jede Sache bestätigt werden. Gibt Gott und bezeugt Gott durch zwei oder drei Dinge, dir und mir, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. Welche Zeugen sind das? Das ist das Wasser, es ist das Blut und es ist der Heilige Geist. Es gibt zwei objektive Zeugnisse, es gibt zwei äußerliche Zeugnisse, es gibt zwei sichtbare Zeugnisse, die bestätigen, Jesus ist der Sohn Gottes. Und es gibt ein subjektives Zeugnis, ein Zeugnis, das innerlich ist. Wasser und Blut ist ein Zeugnis, das sichtbar, hörbar und objektiv war, sichtbar war. Und das Zeugnis des Geistes ist das Zeugnis, was innerlich, subjektiv, innerlich ist. Um das aufzuzeigen, möchte ich euch kurz zeigen. Also hier geht es darum, dass das Wasser und das Blut und der Geist Gottes, das sind die drei Zeugen, die Gott anführt, damit du und ich glauben, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Darum geht es hier. Das Wasser und das Blut. Was ist das für ein Wasser? Und was ist das für ein Blut, das Zeugnis ablegen? Einige sind der Meinung, dass es hier um das Wasser geht und das Blut, das aus Jesu Seite geflossen ist, als er am Kreuz starb, als er mit dem Speer durchgestochen worden ist. Aber da heißt es, da floss zuerst das Blut und dann das Wasser. Und Johannes macht wirklich deutlich, er sagt, aus Wasser und Blut. Und damit wir die Reihenfolge wirklich wahrnehmen, sagt er, nicht im Wasser allein, sondern im Blut. Diese beiden Zeugnisse sind wichtig. Zuerst das Wasser, dann sagt er, dann das Blut. Und diese beiden Dinge geben Zeugnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wann hat Gott Zeugnis durch das Wasser und wann hat Gott Zeugnis durch das Blut von Jesus abgelegt? Ihr wisst, wann das war? In der Taufe und im Kreuz. Diese beiden Ereignisse markieren den Beginn Jesu Christi und deines und meines Erlösungswerkes. Das ist der Beginn, als Jesus auf sein Erlösungswerk angefangen zu tun, als Gott ihm Zeugnis davon gibt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das letzte Zeugnis ist am Kreuz, als er am Kreuz gestorben ist. Diese beiden markieren sozusagen das Erlösungswerk, die Taufe und das Kreuz, das Wasser und das Blut. Diese Ereignisse geben klaren Zeugnis. Gott selbst stellt sich dazu und sagt, das sind Dinge, die euch beweisen, es ist wirklich mein Sohn. Ich möchte euch das zeigen. Geht mir mit kurz in Markus Kapitel 1 noch einmal. Jetzt sind wir wieder zurück in Markus. Kapitel 1, Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dieses Zeugnis legt wer ab? Der Vater. Gott legt dieses Zeugnis ab, als Jesus seinen Dienst beginnt, seinen Erlösungsdienst für dich und für mich beginnt. Sagt dieser Jesus, der Jesus von Nazareth, Gott in einer hörbaren Stimme und in einem sichtbaren Ereignis, der Geist Gottes kommt in Form einer Taube. Gott bestätigt und sagt, das ist mein Sohn, das ist er und kein anderer. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott selbst gibt Zeugnis und sagt, auf ihn müsst ihr hören, auf ihn müsst ihr hören. Kein anderer, das ist es. Und nicht, das ist der Geist meines Sohnes, sondern das ist mein geliebter Sohn, er in Person. Das ist das Ereignis. Im Johannesevangelium berichtet uns ebenfalls die Bestätigung. Und ich möchte euch das so zeigen. Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1. Da heißt es, Vers 6, Da war ein Mensch, und jetzt ist wichtig, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Gott selbst sendet Johannes und sagt, da, zum Zeugnis, damit du Zeugnis ablegst von diesem. Und dann, von wem sollte er dieses Zeugnis ablegen? Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Johannes sollte Zeugnis ablegen, dass dieses Wort, das bei Gott ist und Gott ist, dass dieses Wort vom Vater gekommen ist, dass es der eingeborene Sohn Gottes ist. Und im Vers 18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Jesus Christus ist der eingeborene Sohn vom Vater. Das heißt, der ewige Sohn, der in diese Welt hineingeboren worden ist, in diese Welt gekommen ist, ein Leib angenommen hat, eine menschliche Gestalt angenommen hat. Und Johannes kam auf diese Welt, wurde vom Vater gesandt, damit Johannes dieses Zeugnis vom Vater ablegt. Das ist er wirklich. Als Jesus dann zu ihm kommt und sich taufen lässt, Kapitel 1, Vers 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist. Denn er war eher als ich. Das heißt, er existierte, bevor ich es mich gab. Sie waren ungefähr gleich alt. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren. Und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, das ist Gott, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und ich habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Jesus wird bezeugt vom Vater, indem er in der Taufe, im Wasser, in dem Moment, wo Jesus sich taufen lässt, bezeugt Gott mit einer hörbaren, mit einer Stimme, das ist mein lieber Sohn, mit einem sichtbaren Zeichen, die Salbung durch den Heiligen Geist und mit einem Zeugen, Johannes der Täufer, der sagt, das ist der Sohn Gottes. Auf zwei oder drei Zeugen hin. Das geschah zu Beginn seines öffentlichen Wirkens. Und das geschah, und Gott bestätigte es, auch am Ende seines Dienstes. Darüber könnten wir jetzt viel, viel Zeit uns verwenden, um anzuschauen, wie er durch das Blut bestätigt worden ist. Ich glaube, am besten ist es, wenn wir ins Matthäus-Evangelium gehen. Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 26. Darf ich euch bitten, die Stelle einfach offen zu lassen und jetzt mit mir nicht zu folgen. Ich lese es euch nur vor, damit ich euch nicht verwirrend weise. Auf welche Art und Weise gibt Gott also Zeugnis? Er bestätigt es. Ich möchte nur an etwas erinnern, was ihr mit Sicherheit kennt. Gott hat, bevor er etwas getan hat, bevor er etwas tut, hat es vorher gesagt, dass es tun wird, damit es, wenn es geschieht, dass man klar weiß, dass es von Gott. Er hat all das, was er in Jesus Christus für dich und für mich tut, durch die Propheten vorher verheißen und bezeugt und hat es aufschreiben lassen, damit, wenn es geschieht, dieses Zeugnis da ist, es ist von Gott. Ich möchte euch zwei Stellen vorlesen, die ich so herrlich finde. In Jesaja 42, ihr bleibt da in Matthäus, Jesaja 42, Vers 9 heißt es, das Frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich, bevor es aufsproß, lasse ich es euch hören. Gott sagt, bevor es kommt, ich werde es euch verkündigen, damit, wenn es kommt, ihr klar wisst, dass es von Gott ist. Und in Jesaja 46, das ist einer meiner Lieblingstexte, Vers 9. Gedenkt des Früheren, von Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen Gott sonst. Kein Gott gleich mir, der von Anfang an den Ausgang verkündigte und von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gott sagt, woran erkennt ihr, dass ich Gott bin und dass ich die Wahrheit sage? Ich sage euch das viel, viel früher, bevor es passiert ist, damit, wenn es passiert ist, ihr wisst, dass ich es bin, der das sagt. Und er verheißt, dass ein Johannes des Täufer kommen wird. Er verheißt, dass der Messias leiden wird, dass der Messias sterben wird, dass er auferstehen wird. Er verheißt bis in das kleinste Detail, was mit ihm an seinem und bei seinem Tod stattfindet. Er verheißt, was er sagen wird. Er verheißt, was er schreien wird. Er verheißt, wie er leiden wird. Er verheißt, für wie viel er verkauft wird, von wem er verkauft wird, was mit dem Verkäufer passiert. Er verheißt, was mit seinen Kleidern geschieht wird. Er verheißt, wo in welchen Grab hineingelegt wird. Er verheißt alles, damit es, wenn es passiert, keine Zweifel darüber besteht, dass hier etwas geschieht, was Gott geplant hat, was Gott bestätigt hat. Jetzt Matthäus Evangelium. Matthäus 26, ab Vers 31. Jesus ist in Gethsemane, nach dem Abendmahl, das wir gleich feiern werden, nach dem Passafest, Vers 31. Darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Genau, Jesus sagt, das, was gleich mit mir passiert ist, er erinnert sie, ist das, was Gott schon längst verheißen hat. Damit sagt er, das ist jetzt etwas, was Gott schon lange wusste. Und wenn es geschieht, ist das die Bestätigung, dass das ist, was Gott mit mir vorgehabt hat. Jesus wusste, sie werden ihn alles, die werden ihn verlassen. In Matthäus 26, Vers 42. In Gethsemane betete und sagt, wiederum, zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Jesus weiß ganz genau, das, was jetzt passiert, muss geschehen. Es ist der Wille des Vaters. Es ist kein Zufall, es ist keine Katastrophe, es ist jetzt nicht, dass die Menschen oder Teufel die Überhand bekommen. Das, was jetzt passiert ist, ist das Zeugnis des Vaters. Es ist der Wille des Vaters, dass der Sohn der Christus ist und dass er für dich und für mich leiden muss. Es gefiel dem Gott, seinen Sohn für dich und für mich ans Kreuz zu schlagen. Es ist der Weg der Erlösung. Es ist keine Katastrophe und Gott ist hier nicht passiv. Gott bestätigt das, dass es der Weg ist, in dem ganz genau das passiert, was er vorhin verheißen hat. Und Jesus sagt, mein Vater, das müssen wir tun. Und ich nehme diesen Weg an, ich nehme diesen Willen an. Und so geht Jesus diesen Weg. Er geht diesen Weg konsequent. Und ich nehme euch in Kapitel 27, in ein paar Minuten, ans Kreuz. Ab Vers 45. Liebe Geschwister, es ist so wichtig, in der Taufe hat Gott sich klar und deutlich zu Jesus gestellt und dieses Zeugnis abgelegt, das ist mein Sohn. Und Johannes sagt, und in dem Kreuz, in dem Blut hat sich Gott genauso sich dazu gestellt und ihm Zeugnis gegeben, dass er sein Sohn ist. Wie ist das geschehen? Wo hat er dieses Zeugnis abgelegt? Ich möchte euch nur einen Bruchteil von diesem Zeugnis da hineinnehmen. Ich lese euch ab Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zu der neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Unterstehenden es hörten, sagten sie, der ruft Eli, Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte es mit Essig und steckte es in ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis nach unten. Und die Erde bebte, und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung, das ist Jesu, aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, also das alles andere auch, fürchteten sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Liebe Geschwister, in der Kreuzigung, in dem Sterben Jesu war Gott nicht passiv, sondern in dem, was da geschah, gab er Zeugnis ab von dem, was da geschah. Gott war aktiv. Es ist, was da geschah, das tat Gott. Petrus bezeugt es und sagt, ihr habt nach dem Ratschluss Gottes ihn ans Kreuz genagelt. Aber das geschah, was Gott wollte, was Gott vorher bestimmt hat. Gott ist da nicht passiv, sondern Gott gibt Zeugnis ab. Jesus stirbt am Kreuz. In der sechsten Stunde kommt eine Finsternis über das ganze Land und nicht nur über das ganze Land Judäa. Es gibt Berichte, die sogar im ganzen Römischen Reich aufzeichnen gibt, dass um diese Zeit eine Finsternis über in diesem Römischen Reich war. Man weiß nicht, wie weit. Ich vermute, über die ganze Erde. Und die Mittagsstunde zu dieser Jahreszeit ist keine Sonnenfinsternis möglich. Wisst ihr, was da geschah? Ein von Gott herbeigeführte Finsternis in einer Art und Weise, wie es sonst nicht möglich ist. Hier handelt Gott. Er bringt Finsternis. Warum? Weil hier das Gericht der Welt stattfindet. Es ist Gott, der deine und meine Sünde an seinem Sohn richtet. Und die Finsternis kommt. Es ist Gottes Handeln in dieser Zeit. Gott ist da nicht passiv. Und er gibt Zeugnis von dem, was gerade geschieht. Hier geschieht das Gericht der Welt. Das ist das erste Phänomen und das erste Zeichen, dass Gott hier der Handelnde ist. Eine tiefe Finsternis über das ganze Land, über die Erde. Das mit dem Wort können wir da dann näher drauf eingehen. Das macht uns deutlich, wie weitreichend diese Finsternis ist. Das zweite ist, Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er weiß, was das geschieht. Er weiß, was hier passiert. Jetzt wird Gott ihn für 3 Stunden verlassen. Er muss den ganzen Zorn Gottes auf sich nehmen. Wofür er in diese Welt gekommen ist, das trifft ihn jetzt. Die Gottverlassenheit, das Gericht, das der Sohn trägt. Und danach, als diese 3 Stunden vorbei sind, schreit er auf und übergibt Gott seinen Geist. Er gibt Gott seinen Geist. Niemand anderes. Er gibt ihm, er vertraut sich Gott an. Denn Gott ist hier der Handelnde. Und dann heißt es, und der Vorhang im Tempel zerriss in 2. Hier ist nicht, es entsteht nicht zuerst ein Erdbeben und aufgrund von dem Erdbeben zerreißt der Vorhang. Hier heißt es, und der Vorhang zerriss und dann kam ein großes Erdbeben. Wisst ihr warum? Das ist so wichtig. Wer zerriss den Vorhang? Gott. Warum? Es ist ein Zeichen, eine Bestätigung, das Opfer ist jetzt vollbracht worden. Es braucht kein irdisches Heiligtum mehr. Es braucht kein Hohepriester, der in das Allerheiligste hineingeht, um ein Opfer mehr zu bringen. Gott zerreißt diesen riesigen, schweren Vorhang. Das kann man nicht mit einer Menschenhand machen. Er zerreißt ihn und sagt, das war's mit diesem Ort der Sündung. Es ist vorbei. Könnt ihr euch vorstellen, zu dieser Zeit wurden alle Passahlämmer da gebracht. Der Tempel war voller Menschen, war voll. Und auf einmal ist dieser Ort entweiht. Auf einmal ist dieser Ort vorbei. Das Opfer wird nicht mehr dargebracht. Was da passiert ist, Gott stellt sich zu seinem Sohn und sagt, das ist mein Opfer, nicht da ist mein Opfer. Da wird Sühnung dargebracht, am Kreuz, am Golgatha und nicht da im Jerusalemer Tempel. Dieser Ort wird beiseite gestellt. Gott gibt Zeichen, Gott gibt Zeugnis davon, was da geschieht. Um das nochmal zu bekräftigen, geschieht ein Riesenerdbeben. Und dieses Erdbeben legt die Gräber frei. Und das ist eine erstaunliche Begebenheit, die hier passiert, oder? Tote stehen auf. Dann heißt es, und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen, das heißt Gläubigen, die an Gott und an den Messias geglaubt haben, heißt es, die wurden lebendig. Die entschlafen, wurden auferweckt. Sie wurden auferweckt. Sie wurden lebendig. Schaut mal, was für ein Zeugnis Gott gibt zu seinem Sohn, was da am Kreuz passiert ist. Was ist die Folge des Sündenfalls? Tod. Was ist die Folge der Erlösung deiner und meiner ist? Leben, Auferstehung. Um das zu bestätigen, dass in diesem Moment die Auferstehung gegeben ist, dass der Tod überwunden ist, was macht Gott? Er lässt Tote auferstehen. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist ein Zeichen, in dem Gott bestätigt und sagt, das ist jetzt passiert, was ich verheißen habe. Der Tod ist besiegt. Interessanterweise aber, wann sind sie in die Stadt gegangen? Ich lese euch vor. Und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Nachdem Jesus auferweckt worden ist, dann kamen sie und haben das bezeugt. Dann kamen sie, weil er der Erste aus den Entschlafenen ist. Und warum kamen sie? Sie bezeugten was? Die Auferstehung der Toten. Sie bezeugten das Leben. Sie bezeugten Christus und die Kraft, die darin ist. Das sind gewaltige Zeichen, die Gott gab. Das, was am Kreuz bestand oder geschah, war nicht so. Gott bestätigte nicht Jesus damals in der Taufe, sondern er bestätigte ihn genauso auch im Sterben. In all den Ereignissen macht er es deutlich. Und dann noch eine Sache. 45 heißt es, als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Hier kommen wir, haben wir noch ein Zeugnis. Die Menschen, die dabei standen und das sahen, was da gerade passiert ist, das sind Heiden gewesen. Sie standen da und sagten, das ist nicht normal, was hier passiert ist. Sie standen da und sagten, das muss Gottes Sohn gewesen sein. So, wir kehren zurück und ich komme gleich zum Ende. Wir kehren zurück zum 1. Johannes, Kapitel 5. Johannes sagt, dieser ist, nämlich der Sohn Gottes, der gekommen ist durch Wasser und Blut, durch die Taufe und durch das Kreuz. Und das ist Jesus Christus. Nicht im Wasser allein. Gott hat sein Zeugnis nicht nur in der Taufe ihm gegeben, sagt Johannes, sondern im Wasser, also in der Taufe und im Blut, in seinem Kreuz. Er wurde nicht nur als Sohn Gottes, nicht nur in der Wassertaufe bestätigt, sondern er wurde auch da am Kreuz als Sohn Gottes bestätigt. Jesus Christus ist auch als Sohn Gottes am Kreuz gestorben, das ist, was Johannes sagt. Der Geist Christi hat Jesus nicht vorher verlassen, sondern der Sohn Gottes kam in diese Welt und der Sohn Gottes starb in dieser Welt. Das ist, was Johannes hier deutlich macht und sagt. Und der Geist ist es, der dies bezeugt. Der Heilige Geist bezeugt es, denn der Geist ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und er euch wird an alles erinnern. Und er wird euch das alles bestätigen. Er wird mich verherrlichen, Johannes 16. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und dann sagt Johannes, denn diese drei, nämlich die Taufe und der Tod Jesu Christi und der Heilige Geist, sie bezeugen diese Wahrheit, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der Christus, Jesus ist der Erlöser. All das, was der Heilige Geist tut, bezeugt nämlich genau das. Er ist die Wahrheit und er bestätigt diese Wahrheit. Er bestätigt, dass Jesus wirklich Mensch wurde, ein Leben lebte, für die starb und auferstanden ist. Der Geist und das Wasser und das Blut, diese drei sind einstimmig. Das heißt, das, was sie verkündigen, das, was da bezeugt wird, es ist das Gleiche. Wenn wir schon das Zeugnis von Menschen annehmen, zwei oder drei, das Zeugnis Gottes ist größer. Und ich habe versucht, euch nur einen Bruchteil das zu zeigen. Denn dieses ist das Zeugnis Gottes, das über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn glaubt, hat das Zeugnis in sich. Damit will ich schließen, liebe Geschwister. Das ist eine herrliche Wahrheit. Wer glaubt, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Christus ist, auf diese Welt glaubt? Wer glaubt, dass was Gott als Zeugnis abgelegt hat in der Taufe? Und wer glaubt, was Gott als Zeugnis abgelegt hat am Kreuz? Wer das glaubt, hat das Zeugnis in sich. Was bedeutet das? Er hat den Heiligen Geist. Andersrum, der Geist Gottes bezeugt dir und mir innerlich, dass es wahr ist. Darf ich es so sagen? Wenn du das glaubst, was ich gerade gesagt habe und nicht gesagt habe, was für eine Torheit und was für ein Ärgernis oder gesagt hast, was für eine langweilige Predigt oder gesagt hast, was für ein Unsinn, was für eine komische Theorie. Wenn das in dir etwas auslöst, wo du sagst, sowas Komisches, sowas Blödes, sowas absolut Uninteressantes, darf ich dir eine Wahrheit sagen, dann hast du den Geist Gottes nicht. Und ich rede jetzt nicht von der Rhetorik und Brillanz meiner Predigt, das ist vom Inhalt. Wenn du aber sagst, ich glaube das, nach 2000 Jahren, ich glaube das immer, ich glaube das, das ist mein Glaube, das ist meine Hoffnung, weißt du was, dann glaubst du das aus einem Grund, weil der Geist dir Zeugnis gibt, weil der Geist in deinem Herzen bestätigt und sagt, es ist wahr. Und weißt du was, dann bist du ein Kind Gottes, dann bist du aus Gott geboren. Denn alle, die aus Gott geboren sind, glauben an den Sohn Gottes. Derjenige, der das glaubt, er hat den Sohn. Darum schreibt Johannes, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich, das ist der Geist. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wir wollen gleich miteinander das bedenken, bezeugen. Bezeugen und verkündigen, dass wir es glauben, dass Jesus Christus dein und mein Erlöser ist. Ganz Mensch und ganz Gott. Denn nur in diesen Dingen ist die Wahrheit, dass er für dich und für mich ein Opfer, ein sündloses Opfer sein konnte. Und wer das glaubt, Victor wird euch gleich dazu mit einladen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, ich preise deinen heiligen Namen. Ich preise deinen heiligen Namen, dass du in diese Welt gekommen bist, der die Herrlichkeit vor Ewigkeit hatte, der im Vaters Schoß ist, der ewige Gott ist, Mensch geworden ist, Gott mit uns, Menschgestalt angenommen hat, uns besucht hast aus der Höhe, Mensch geworden bist, in allem gleich wie wir, in allem versucht wie wir, doch ohne Sünde, weil du Gott bist. Und dass du diesen Weg gegangen bist und all meine Schuld und all meine Sünde ans Kreuz getragen hast. Dass du für mich gestorben bist. Vater, ich preise dich, dass du dieses Werk bestätigt hast durch das Zeugnis, durch dein gewaltiges Zeugnis. Und dass du dieses Geschehen in mein Herz bestätigst durch deinen guten Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Herr, ich bitte dich in aller Barmherzigkeit und Gnade, Herr, dass du das Schwache und das wirklich schwache Wort, dass du das nimmst und dass du das Wunder wirkst durch deinen Geist in Herzen jedes Einzelnen bestätigst und zeigst, ob er das glaubt oder nicht, ob das für ihn die Wahrheit oder nicht ist, ob er einen innerlichen Frieden und eine innerliche Klarheit und ein innerliches Zeugnis hat, dass diese objektiven Wahrheiten wahr sind. Herr, bestätige es, Herr, dass es ewiges Leben gibt. Amen.